Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Menhast Zaman. Er war ein guter Junge. Gehorsam, respektvoll, fleißig. Zumindest dachten das alle, bis er eines Nachts gestand, seine eigene gesamte Familie auf brutale Weise mit einem Brecheisen abgeschlachtet zu haben. Wie so viele emigrierte Kanadier wanderte Monirus Zaman, ein seriöser Mann aus Bangladesch, in dieses Land ein, um ein besseres Leben für sich und seine zukünftigen Kinder zu finden. In den späten 1980er Jahren arrangierten seine Eltern seine Heirat mit Mumtaz Begum, eine Frau aus Bangladesch, die ihm nach Kanada folgte. Sie bekamen zwei Kinder. 1996 wurde ihr Sohn Menhas geboren. 2 Jahre später die Tochter Malisa. Sie nannten sie nach einer bengalischen Abwandlung von Melissa. Ihr Ethos war einfach. Eine gute Ausbildung führt zu einem guten Job. Ein guter Job führt zu einem guten Leben. Mumtaz war eine Erzieherin. Sie war zierlich, hatte lange dunkle Augenbrauen und ein schnelles, großzügiges Lächeln. Wenn sie und ihre Freunde zum Essen ausgingen, übernahm sie oft die Rechnung. Sie bot Freunden, die sie brauchten, an, sie zum Arzt oder zum Little India in der Garrett Street zu fahren. Einmal sagte ihr ein Nachbar, ihr Essen erinnerte ihn an das Essen seiner Mutter zu Hause. Sie bereitete daraufhin regelmäßig stundenlang Currys für ihn zu und brachte es dann die Straße hinunter zu seinem Haus. Sie war eine elegante Frau. Zu besonderen Anlässen trug sie magentafarbene oder limonenfarbene Salva-Kamasis. Dazu goldene Ohrringe, die ihre Schultern schimmern ließen. Ihr Mann hingegen war ein introvertierter Mensch. Bescheiden, fleißig, seinen muslimischen Glauben zutiefst ergeben. Er trug gerne traditionelle Punjabis und wenn Mumtaz mit ihren Freundinnen einkaufen ging, kaufte sie ihm mehrere davon in Orange- und Gelbtönen und brachte sie ihm mit nach Hause. Monirus arbeitete als Taxifahrer für Beck, wo er mehrmals als einer der besten Fahrer des Monats ausgezeichnet wurde. Die Familie verdiente genug Geld, um ein Haus in Scarborough an der McCowan Road zu kaufen und einige Immobilien zu erwerben. Eine Eigentumswohnung in Scarborough und ein weiteres Haus in Danforth, das die Familie vermietete. Mumtaz verwaltete dann irgendwann die Mietobjekte. Ihre Mutter, Firoza, wanderte ebenfalls aus Bangladesch aus und kümmerte sich um die Kinder, während ihre Eltern lange arbeiteten. Ihre Mutter, Firoza, wanderte bald ebenfalls aus Bangladesch aus und kümmerte sich um die Kinder, während ihre Eltern arbeiteten. Mumtaz aufgeschlossene Art half dem Paar, sich problemlos in die wachsende bangladeschische Auswandergemeinde von Scarborough zu integrieren. In ihrer Welt herrschten hohe Erwartungen. Die Zamans arbeiteten hart daran, sich einen guten Ruf für die tief verwurzelte Familienwerte und eine unermüdliche Arbeitsmoral zu erarbeiten. Die Wochenenden verbrachte sie mit Freunden und Familien, bei Picknicks, im Kino oder bei Einkaufen auf den Basaren. Die Zamans setzten ihre Kindern klare Ziele. Mumtaz erfreute ihre Freunde mit Geschichten über ihren erfolgreichen Sohn. In unserer Gemeinschaft muss man Arzt oder Ingenieur werden, sagte Arif Sohel, ein enger Freund der Familie. Monirus wollte, dass Menhas Ingenieur wird und Malisa träumte davon, Neurochirurgin zu werden. 2006 hatte die Familie ein großes Haus mit 4 Schlafzimmern und einem Türmchen in der Casimore Avenue in Markham gekauft und das Souterrain an Mieter vermietet. Momotas erzählte ihren Freunden von Manhas. Er war ein pflichtbewusstes Kind. Er war der Liebling seiner Familie. Seine Mutter war Fanatin ihm. Freunden zufolge war er fast immer zu Hause. Seine Mutter holte ihn jeden Tag zum Mittagessen ab und oft verließ sie gesellige Zusammenkünfte früher, wenn sie wusste, dass er zu Hause war und dachte, er könnte hungrig sein. Wenn er nicht gerade die Lebensmittel für seine Mutter aus dem Auto holte, die Einfahrt schaufelte oder freitags mit seinem Vater in die Moschee ging, saß er in seinem Schlafzimmer an seinem Laptop. Fremden Leuten gegenüber war Manhas verzweifelt schüchtern. Wenn er sprach, dann leise, stotternd und den Blick auf seine Schuhe gerichtet. In der Schule blieb er viel für sich. Er war ein guter Schüler und belegte die Fächer Physik, Chemie und Mathematik. Es war nicht klar, ob er die Schule jemals mochte, sagte ein Klassenkamerad, der mit ihm eine Aufgabe in der Physik der 11. Klasse bearbeitete. Aber er kam immer zum Unterricht und er hat immer gut aufgepasst. Er initiierte keine Gespräche und meldete sich nicht zu Wort. Er hatte keine Verabredungen und ging auch nicht zu Partys. Er hat sein Privatleben einfach verborgen. Man wusste nichts über ihn. Nicht ein Flackern von Traurigkeit oder Wut war in seinem unerschütterlichen Leben zu erkennen. Er war einfach ein ganz normaler Junge aus Maykham. Er war gut in der Schule und spielte Videospiele. Das war's. Ich kenne hunderte von Kindern in Maykham, die so sind wie er. Als Manhas am Maschinenbaustudium der New York University angenommen wurde, waren seine Eltern begeistert. Er schien immer wie das Goldkind der Familie zu sein, sagte ein Nachbar. Marlisa hingegen war eine Rebellin. Sie stand stark im Konflikt zwischen den traditionellen Werten ihrer Familie und dem Alltag eines Teenagers. In der Highschool wurde sie trotz eines 92-prozentigen Notendurchschnitts suspendiert, weil sie einem Lehrer in der Klasse die Meinung gesagt hatte. Sie rauchte Gras, trank Alkohol mit ihren Freunden und traf sich heimlich mit ihnen. Doch trotz ihres Trotzes war Melissa ihrer Familie und dem Islam treu ergeben. Bis zu der 10. Klasse hatte sie den größten Teil des Korans auswendig gelernt.
Allah ist so vergebend. Er weiß alles und doch sieht er über alles hinweg,
schrieb sie auf ihrer Ask.fm-Seite in den sozialen Medien. Marlisa erforschte auch ihre Sexualität, was zu Hause zu Spannungen mit ihrer Mutter führte. Einmal, als Marlisa 15 Jahre alt war, drohte Momotas ihre Geburtstagsparty abzusagen, weil ihr das Kleid, das ihre Tochter tragen wollte, nicht gefiel.
Das ist mir egal. Die Party ist sowieso mehr für dich als für mich, sagte Marlisa zu ihrer Mutter.
Ihr Vater war noch härter zu ihr. Ihre Auseinandersetzungen wurden gelegentlich so heftig, dass die Nachbarn die Polizei riefen. In manchen Nächten, wenn sie sich nicht an die Ausgangssperre hielt, sperrte sie aus dem Haus. Ihre Mutter ließ die Hintertür des Kellers mit einem Stapel Decken und einem Kissen unverschlossen. Wenn Marlisa und Momotas sich stritten, griff Manhas gelegentlich ein und versuchte, seine Mutter zum Schweigen zu bringen. Wenn sein Vater jedoch zu Hause war, setzte er sich die Kopfhörer auf, um das Geschrei zu übertönen, und flüchtete sich in seine Online-Welten, in seinem Zimmer, dort, wo niemand stören konnte. Er sollte stundenlang Videospiele danach spielen. Manhas hatte Perfect World entdeckt, ein 3D-Multiplayer-Rollenspiel. Manhas fand erstmals Freunde. Perfect World Void. Ein Privatspielserver. Dort traf er sich mit Benutzern aus Israel, Belgien und Tunesien. Sie spielten miteinander, scherzten und tauschten Witze aus. Manhas war dankbar. Er erzählte einem Mitspieler, dass er im Forum Freunde getroffen hatte, mit denen er reden konnte. Das Leben der Familie zu Hause verschlechterte sich weiter. 2017 wurde Mini Roos wegen Ladendiebstahls in einem Canadian Tire Mayhem verhaftet. Die Anklage wurde im Austausch gegen gemeinnützige Arbeit fallen gelassen. Malisa zog vorübergehend aus dem Hause aus, um mit einem Freund zusammenzuleben, sehr zur Bestürzung ihrer Eltern. Menhas zog sich immer weiter zurück. Er war immer noch der Stolz seiner Familie. Das Gewicht ihrer Erwartungen lastete schwer auf seinen Schultern. Ihren Freunden gegenüber sprach Momatas immer davon, wie gut es ihrem Sohn ging. Menhas sei hervorragend in seinem Maschinenbaustudium in New York, erzählte sie ihnen, und er gehe immer noch mit seinem Vater in die Moschee. Was seine Eltern jedoch nicht wussten, war, dass Menhas auf der Stelle trat. Er war von dem Islam zunehmend desillusioniert und gab sich online als Atheist zu erkennen. Er hatte angefangen, sich mit einem Mädchen zu verabreden, wie er Freundin online anvertraute, und sehnte sich insgeheim nach einem unabhängigeren Leben als dem, das er mit seinen Eltern führte. Er verbrachte so viel Zeit in Perfect World Void, dass einige Freunde sagten, er würde spielen, wenn sie sich abends zum Schlafen abmeldeten und wäre immer noch da, wenn sie sich am nächsten Morgen wieder einloggten. In seinem ersten Jahr in New York fing er an, den Unterricht zu verpassen. Seinen Eltern erzählte er, er habe ein Vollstipendium und verdiene hervorragende Noten, während er in Wirklichkeit seine Kurse nicht bestand und sich für eine Wiederholung im zweiten Semester anmeldete. Danach verließ er die Schule ganz. Anstatt seinen Eltern die Wahrheit zu sagen und sich ihrer Enttäuschungen zu stellen, ersann Menhas eine ausgeklügelte Täuschung. Monatelang steckte er jeden Morgen seinen Laptop in seinen Rucksack, verließ das Haus seiner Eltern und ging die Castlemore Avenue hinunter zur Bushaltestelle in der 16th Avenue. Dort warteten jeden Tag Scharen von York-Schülern aus seiner Nachbarschaft. Viele von ihnen waren seine ehemaligen Highschool-Kollegen. Er stieg morgens um 7 Uhr in den Bus, kam dann auf den Campus an und wanderte stundenlang über das Schulgelände. Nachmittags trainierte er in dem Fitnessstudio in der Nähe seines Hauses, bevor er nach Hause ging. Zu Hause ging er dann seiner neuen Routine genauso reibungslos nach wie seiner alten. Wenn seine Eltern jemals den Verdacht hatten, dass etwas nicht stimmte, ließ er es ihnen nicht anmerken. Im Laufe der Monate verließ Menhas das Haus immer noch jeden Tag zu der gleichen Zeit, nahm aber nicht mehr den Bus bis nach York. Stattdessen stieg er am Markville Center in Markham aus. Von Montag bis Donnerstag spazierte er durch das Zentrum und suchte sich schließlich einen Platz im Food Court oder auf einer Bank. Er klappte dann seinen Laptop auf und loggte sich in den Server ein. In seiner Online-Welt war Menhas kein Versager. Sein Charakter in Perfect World Void war ein Elfenkleriker, der für die Heilung anderer zuständig war, und er war als ein anständiger Spieler bekannt. In den Foren war er nur ein Avatar mit Engelsflügeln, der seine Meinung in den Abgrund stürzen konnte. Seine sozialen Schwierigkeiten führte er auf Autismus zurück. Eine Diagnose, von der die meisten Freunde bezweifeln, dass er sie jemals erhalten hatte. Irgendwann meldete sich Menhas bei Discord an, einer App, mit der man mit anderen Spielern chatten und sprechen konnte. Er begann ein Gespräch mit einem Freund. Er sprach darüber, das Spiel zu verlassen. Als sein Freund fragte, wohin er stattdessen gehen würde, antwortete er,
»In ein perfektes Weltengefängnis. Ich bringe meine Eltern um und gehe dafür ins Gefängnis, yo.«
Sein Freund nahm es mit einem Achselzucken hin. In den Foren machten die Leute immer dunkle Witze. Menhas war ein besonders fröhlicher Troll, der gerne homophobe Beleidigungen ausstieß und die Religion im Allgemeinen und den Islam im Besonderen verunglimpfte.
»Ihre Werte entsprechen in keinster Weise der heutigen Moral«, schrieb er.
Einige Monate später wurde er wegen beleidigender Äußerungen vor ein paar Wochen vom Discord-Server verbannt. Menhas wusste, dass er seinen Eltern niemals sagen könnte, dass er die Schule abgebrochen hatte. Sie würden das ihm nie verzeihen. Er würde einen anderen Weg finden müssen, um aus seinem Schlamassel herauszukommen. Er fantasierte bald schon davon, seine eigenen Eltern zu töten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3 Jahre verbrachte er damit zu planen, wie er es tun sollte. Sommer 2019. Es herrschte im Haus Castlemore eine ausgelassene Stimmung. Mendas sollte seinen Universitätsabschluss machen. Mumataz und Monirus feierten ihren 25-jährigen Hochzeitstag. Es würden 2 Jubiläumsfeiern geben. Die erste fand am 28. Juni statt. 40 Freunde versammelten sich im Garten der Zamans, wo gähnende rosa Lilien und leuchtende Geranienbüschel aus ihren Töpfen wuchsen. Unter einem weißen Zeltdach hielt sich Mendas mit seinem jüngsten Cousin und einem Freund der Familie in einer Ecke zurück. Sein Cousin wird im Herbst an der York University anfangen. »Wir werden zur gleichen Zeit dort sein«, sagte Mendas. »Ich gehe im September zurück. Ich will meinen Masterabschluss machen.« Er war bis dahin seit 3 Jahren nicht mehr in der Schule gewesen. »Glückwunsch, Mann«, sagte sein Cousin. Mendas schaute mit seinem sanften Lächeln auf seine Füße. Die Grenze zwischen Fantasie und Realität wurde immer durchlässiger. Die zweite Party, die am nächsten Tag stattfand, glich eher einer Hochzeit als einem Jahrestag. Sie fand im Markham Convention Center statt, mit 100 Gästen, einem üppigen Essen, einem Regenbogen aus Saris und Blumen, plus einem Auftritt einer Sängerin. Monirus trug eine bestickte Kurta in der Farbe der Sonne. Mumataz hielt eine Rose in der Hand. Mendas stand auf und hielt eine Rede, in der er den Anwesenden erzählte, wie glücklich er sich zu schätzen wusste, so freundliche und großzügige Eltern zu haben. Alle klatschten. Freunde scherzten, dass Mumataz wie eine errötende Braut aussah, so wie vor 25 Jahren. In der Öffentlichkeit schien die Familie perfekt zu sein. Privat war Mendas isolierter als je zuvor. Er saß allein in seinem Zimmer, während sich seine Familie und ihre Freunde unten in der Küche versammelten. »Was ist mit ihm los?«, fragte ein Freund. Seine Großmutter Firosa schüttelte nur den Kopf. Mendas änderte die Beschreibung seines Charakters in Perfect World auf »Untermensch« und »Er verdiene kein Leben« um. Er sprach mit seinen Freunden online darüber, sich umzubringen, wobei sie seine Kommentare immer als Scherz verstanden. Seine Spielerkollegen waren sich nie sicher, ob sie ihn ernst nehmen sollten oder nicht. Mendas hatte seinen Eltern mitgeteilt, dass er am 28. Juli seinen Abschluss als Maschinenbauingenieur machen würde. Wochenlang hatten sie sich auf die Feier gefreut und ihren Freunden erzählt, wie stolz und glücklich sie doch sein würden, wenn ihr Sohn mit dem Diplom in der Hand über die Bühne gehen würde. Am 27. Juli, dem Tag vor seiner geplanten Abschlussfeier, wachte er mit einem stechenden Schmerz in seinem Magen auf. Seine Eingeweide schmerzten, als er versuchte zu essen. Sie schmerzten, als sein Vater zu einer Nachmittags- und Abendschicht im Taxi aufbrach. Sie schmerzten, als Malisa, die zu diesem Zeitpunkt in York Naturwissenschaften studierte, zu ihrem Teilzeitjob als Kassiererin im nahegelegenen Food Basics ging. Die Polizei lehnte es ab, sich zu diesem Fall zu äußern. Mendas selbst lehnte Interviewfragen über seinen Anwalt ab. Sein Freund der Familie, der später das Haus besuchte, konnte sich jedoch ein Bild von dem machen, was offenbar geschehen war. Mumataz' Mutter Firosa, die eine eigene Wohnung in Toronto hatte, war an diesem Wochenende zu Besuch bei der Familie. Die beiden schliefen zusammen im Hauptschlafzimmer. Irgendwann betrat Mendas das Zimmer seiner Eltern mit einem Brecheisen in der Hand. Er sah angeblich zu seiner Mutter herunter, hob das Brecheisen über ihren Kopf und schlug damit ein. Dann, so die Quelle, drehte er sich zu seiner Großmutter und griff sie an. Als er glaubte, die beiden seien tot, ließ er sie nebeneinander auf dem rosa Teppich liegen und kehrte dann zu seinem Laptop zurück.
Ich habe bisher Mama und Oma getötet. Ich warte auf meine Schwester. Sie sollte in 5 Minuten da sein. Papa in 1 Stunde.
Das waren seine Worte, die er in ein Chatfenster auf Discord eintippte. Ein paar Minuten später kam Alisa durch die Vordertür. Manners schlug ihr angeblich mit dem Brecheisen auf den Kopf, sodass sie auf dem Boden verblutete. Die trug immer noch ihr Namensschild, das an ihren kellygrünen Poloshirt aus dem Supermarkt befestigt war. Manners setzte sich wieder an seinen Laptop und chattete mit seinen Freunden auf Discord. Gegen Mitternacht sah er dann die Scheinwerfer des Taxis seines Vaters in die Einfahrt einfahren und hörte, wie sich die Garage ächzend öffnete. Er entfernte sich von seinem Computer und stellte seinen Vater in der Garage zur Rede. Dort habe er ihn angeblich mit demselben Brecheisen erschlagen, mit dem er auch seine anderen Familienmitglieder angegriffen hatte. Anschließend soll er allen 4 Familienmitgliedern mit einem Küchenmesser die Kehle aufgeschlitzt haben. Wahrscheinlich, um sicherzugehen, dass sie wirklich tot waren. Danach kehrte er zu seinem Computer zurück.
Ich habe gerade meine gesamte Familie abgeschlachtet,
schrieb er an seine Freunde. Sie dachten, dass er Witze mache. Seine Beiträge kamen ihnen bekannt vor. Der Galgenhumor eines bekannten Forentrolls. Erst als er begann, ihnen Fotos der Leichen zu schicken, wurde ihnen klar, dass er es ernst meinte. Im Falle seiner Verurteilung würde Menhas Zaman zu einer bestimmten Untergruppe von Massenmördern gehören. Familienvernichter. Meistens handelt es sich bei den Familienvernichtern um weiße Männer Ende der 20er oder Anfang der 30er Jahre. Manchmal haben sie mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und sind überzeugt, dass ihre Familie tot besser dran sei als ruiniert. Vatermord. Der Mord an einem Elternteil wird weitaus häufiger von einem Sohn begangen und er geschieht meist zu Hause. Der Soziologe Neil Webster, Leiter des Family Violence Institute an der Northern Arizona University und Experte für Familienvernichter, teilte diese Art von Verbrechen in 2 Lager ein. In dem einen sind die Mörder von Rache motiviert und in dem anderen werden sie von einer verblendeten Form des Altruismus angetrieben. Sie haben das verdrehte Gefühl, dass das Töten der eigenen Familie sie vor unvorstellbarem Leid bewahren soll. Oft sind sie unterdrückt von einem großen familiären Druck, sagte Webster. Die Scham, nicht das zu tun, was man eigentlich tun sollte, führt zu einer Explosion der Gewalt. In der Nacht der Morde versuchten Menhas Online-Freunde, ihn zum Reden zu bringen. Sie hatten Angst, dass er weitere Menschen verletzen würde. Sie fragten ihn, warum er es tat, warum er sich niemandem anvertraute, warum er doch glaubte, dass Mord der einzige Ausweg sei.
Das Ganze war schon seit 3 Jahren mein Plan. Ich habe meinen Eltern wortwörtlich gesagt, dass mein Uni-Abschluss am 28. Juli ist. Ich hätte es einfach nicht länger hinauszögern können. Ich habe das getan, weil ich nicht wissen will, dass meine Eltern die Schande empfinden, einen Sohn wie mich zu haben.
Er fuhr fort.
Ich bin ein erbärmlicher Feigling, ein Untermensch. Da ich Atheist bin, glaube ich, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Ich hatte Angst vor dem Tod. Ich wollte, dass sie sterben, damit sie nicht leiden müssen. Ich will nicht, dass sie wissen, was für ein erbärmlicher Untermensch ich bin. Ich bin einfach nur erbärmlich.
Ein Spieler, der in Tunesien lebt, war sich sicher, dass es sich bei den Bildern um einen kranken Streich handelte. Er durchsuchte Gore-Seiten nach Hinweisen darauf, dass es sich um Duplikate handelte. Als er jedoch ein Selfie sah, auf dem Menhas ein blutiges Messer in der Hand hielt, rief er Crime Stoppers International an. Zu diesem Zeitpunkt bot Menhas seinen Freunden an, ihnen per PayPal Geld zu schicken. Er wollte ihnen dafür danken, dass sie für ihn da waren.
Ich werde es dort, wo ich hingehe, nicht brauchen,
tippte er und erklärte, dass er beabsichtigte, sich zu stellen. Als ein Spieler in einem privaten Chat nach seiner Adresse fragte, tippte er zurück, noch nicht. Seine Freunde gerieten in Panik. Sie hatten keine Ahnung, wo er wohnte. Sie wussten nur, dass er in Kanada lebte. Sie gründeten eine eigene Discord-Chat-Gruppe, um seine IP-Adresse aufzuspüren und die Polizei zu alarmieren.
Was wirst du jetzt mit dem Rest deiner Zeit machen?
Fragte ein anderer Freund.
Junkfood essen, meine Ex-Freundin besuchen, trinken, rauchen,
antwortete Menhas.
Ich habe noch nie Alkohol getrunken oder eine Zigarette geraucht.
Eine Spielerin aus Toronto namens Bianca stellte schließlich eine Verbindung zwischen Menhas PayPal-Konto und seiner Privatadresse her. Sie rief in den frühen Morgenstunden bei der Regionalpolizei York an. 12 Stunden später, gegen 15 Uhr, klopften die Polizeibeamte an die Haustür. Sie wollten das Wohlbefinden der Familie überprüfen.
Die Polizei ist da. Auf Wiedersehen.
In dieser Nacht wurde bekannt, dass 4 Menschen in einem Haus in der Castlemore Avenue tot aufgefunden worden waren. Während die Bilder des Hauses über die Fernsehbildschirme flimmerten, versuchte das erweiterte Netzwerk der Familie und Freunde, der Zamans verzweifelt, Moni Rus und Momatas anzurufen. Ihre Handys klingelten ununterbrochen. Familie und Freunde kamen aus Niagara on the Lake, Mississauga und Pickering. Sie versammelten sich auf dem Bürgersteig vor dem Haus, während die Polizei das Grundstück abriegelte und nach Beweisen suchte. Menhas wurde wegen 4-fachen Mordes angeklagt. Er befindet sich im Polizeigewahrsam. Keiner der gegen ihn erhobenen Vorwürfe konnte vor Gericht bewiesen werden. Er selbst hat sich noch nicht geäußert. Die Morde lösten in der Gemeinschaft der Samans einen Strom der Angst aus, weil die traditionellen Erwartungen mit den Realitäten des Aufwachens der Generation Z in Nordamerika kollidierten. Viele Freunde der Familie hatten Menhas für ein ideales Kind gehalten. Ich sagte zu meiner Frau, warum können unsere Kinder nicht so sein wie er? Sie waren so höflich. Ein paar Wochen später trafen sich die Freunde der Familie im Taylor Creek Park zu einem Picknick, wie sie es schon so oft mit Moneries und Momatas gemacht hatten. Sie versammelten sich, um zu beten. Eltern waren verängstigt. War Menhas klinisch depressiv? Wie lange schon? Hätte man nicht etwas tun können, um seine Verbrechen zu verhindern? Wo haben sie als Eltern versagt? Übersahen sie Anzeichen der Not bei ihren eigenen Kindern? Keiner wusste es. 2 Monate nach den Morden nahmen 30 Freunde und Nachbarn der Zamans an einem Seminar der Vision Infinite Foundation teil. Die Organisation soll der bangladesch-kanadischen Gemeinschaft bei gesundheitlichen und beruflichen Problemen helfen. Sie wird von Sahid Krantka geleitet. Er lebt in der Nähe des ehemaligen Hauses der Zamans. Wir denken immer, dass die Familienbände in Familien, die aus diesem Teil der Welt stammen, enger sind, sagt Krantka. Ausgelöst durch die Morde war das Seminar darauf ausgerichtet, die Kommunikationslücken zwischen Kindern und Eltern zu schließen, wobei ein Psychiater und ein Psychologe zur Verfügung steht, um Fragen zu beantworten. Das Gespräch kam immer wieder auf dieselbe unbeantwortete Frage zurück. Wie gut, fragten sich die Eltern, kann man sein eigenes Kind wirklich kennen? Seit den Morden blickt Kantka darauf zurück, wie er seinen eigenen Sohn Nafis erzogen hatte. Menhas im Park hatte auf der anderen Straßenseite Basketball gespielt. Beide Jungen waren sanftmütig, beide hatten Ingenieurwissenschaften studiert. Gab es Dinge, die sein eigener Sohn nicht aussprechen konnte. Jeden Abend verlässt Kantka das Büro von Vision und fährt nach Hause zu seiner Frau und seinem Sohn. Er geht die Stufen zu seiner Veranda hinauf und hält inne. In der Ferne kann er das Haus der Zamans in Castlemore sehen. Die Blumen sind immer noch da. Sie verwelken und werden braun. So wie die besten Absichten, einst vertrocknet sind.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.